Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Herr Ronald Steckel. Herr Steckel, sind Sie mit hier an der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Steininger. Ich bin da.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit bei uns sind. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Autor, Regisseur, Komponist, Multimedia-Künstler und zahlreichen Essays. Sie haben eine ganze Latte von Projekten, die Sie seit den 60er Jahren schon gemacht haben, die ich hier gar nicht vorlesen kann. Sie haben aber 2005 auch als Schauspieler und Filmemacher mit dem Filmemacher Max Hopp in Berlin das Noro-Theater gegründet. Richtig. Und Sie haben in diesem Kontext im letzten Jahr einen Film gemacht über den deutschen Mystiker und Philosophen Jakob Böhme. Sie haben das genannt Morgenröte, auf der Spurensuche, auch Hommage an Jakob Böhme. Das haben Sie gemacht gemeinsam mit Max Hopp, mit Jan Kurt Karthäuser und Klaus Weingarten, 4 Regisseure für einen Film. Da muss ich nachher noch nachfragen, wie es dazu kommt.
Ja.
Aber ich würde gern die erste Frage so stellen: Jakob Böhme. Mancher kennt den Namen ja, ich bezweifle, ob zu viele. Aber wer ist eigentlich Jakob Böhme?
Also meine Auffassung ist, Jakob Böhme ist eine der bedeutendsten geistigen Gestalten unserer Geistesgeschichte. Dass er so relativ unbekannt ist zur Zeit, das hat vermutlich damit zu tun, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts die Verbindung zu unseren geistigen oder wie man heute sagt, spirituellen Traditionen fast vollkommen zerstört worden sind. Aber wenn man anfängt, in wesentlichen Bereichen, also in metaphysischen Bereichen zu suchen, nach Texten zu suchen, stößt man unweigerlich auf Jakob Böhme und zwar relativ weit oben.
Ich meine, ein Kronzeuge, dessen Urteil hier doch was gelten darf, ist ja der große deutsche Philosoph Hegel, der vom Jakob Böhme nichts anderes gemeint hat, als er wäre der erste deutsche Philosoph gewesen. Das ist ja aus Hegels Munde mal jetzt keine Geringschätzung, sage ich mal. Und Jakob Böhme, das ist ja auch interessant, weil wir werden über ihn im Kontext ihres Filmes eben auch als Mystiker reden, aber er wird auch als Philosoph wahrgenommen, also auch Schelling, die deutsche Romantik, sieht in ihm einen der ersten großen deutschen Philosophen. Was hat Jakob Böhme gemacht? Wer ist er? Er ist ja kein akademisch gebildeter Philosoph. Können Sie ein bisschen etwas zum Hintergrund, zum Zeithintergrund und zum persönlichen Hintergrund von Jakob Böhme sagen?
Ja, sehr gerne. Also einmal ist es so, dass immer wieder große Schwierigkeiten auftauchen. Wie soll man diesen Mann eigentlich einschätzen? Also für die einen ist er ein Mystiker, für die anderen ist er ein Philosoph. Er ist eine der Hauptfiguren der sogenannten christlichen Theosophie, der beginnenden Neuzeit. Und der große Philosoph Schelling hat eine sehr schöne Metapher über ihn geprägt oder einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, man kann nicht umhin, von Jakob Böhme zu sagen, er sei eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit und besonders in der Geschichte des deutschen Geistes. Mhm. Das hat damit zu tun, dass Jakob Böhme 1575 geboren, mit 49 Jahren, 1624 während des 30-jährigen Krieges geschrieben, fällt in vielerlei Hinsicht vollkommen sozusagen aus dem Raster heraus, was man normalerweise anlegen kann, um etwas zu verstehen. Ein mhm. Görlitzer Handwerker, der eine einfache Schulbildung genossen hatte, so einfach, wie man sich das heute vorstellt, primitiv war das damals auch nicht. Es gab zum Beispiel schon die Anfänge von Latein in den Schulen, aber er besuchte die Schule und ergriff dann sehr früh wurde er Schuhmacherlehrling und machte im zarten Alter von 20 eine Schuhmacherei, wie das damals hieß, eine Schuhbank, auf dem Untermarkt in Görlitz auf. Mhm. Und nun handelte es sich bei diesem Mann offenbar um auf der einen Seite um einen religiös, spirituell sehr begabten Menschen. Er war tiefgläubig, also ein tiefgläubiger Christ, Kirchgänger und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite ein scharfer, kraftvoller Denker, der mit dem, was die Bibel ihm an Antworten gab und auch was die lutherische Orthodoxie, man muss sich klar machen, ein halbes Jahrhundert vor seiner Geburt, Martin Luthers Bibelübersetzung, also die deutsche Sprache lag in einer sehr jungen, schönen Gestalt praktisch vor. Böhme geriet mit seinem Glauben und mit seinen Zweifeln, die er hatte, sozusagen an dem, was ihm dann mitgeteilt wurde, in eine tiefe Krise. Im Zentrum dieser Krise stand für ihn die Frage, wie kommt das Böse in die Welt? Die lutherische Orthodoxie sagte, Gott ist ein allmächtiges Wesen, sozusagen, der hat Himmel und Erde erschaffen. Und Böhme ist daran denkerisch sozusagen ausgerastet, wenn man das so nennen kann. Mhm. Weil er fand keine Erklärung. Und er schreibt in seinem Gesamtwerk, was sehr, sehr umfangreich ist, sehr wenig über sich selbst. Man muss die Stellen suchen. Auch daran unterscheidet er sich von vielen anderen Figuren. Mhm. Aber er beschreibt, dass er in eine tiefe Krise und Melancholie geriet und dass er dann anfing, in seinen eigenen Worten mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen. Mhm. Und dann erlebte er eine Art von geistigen, oder nicht eine Art, er erlebte einen geistigen Durchbruch. Es gibt eine Parallele im 20. Jahrhundert, also vom Anfang des 20. Jahrhunderts, der große Ramana Maharshi, der Inder, mhm. der auch im zarten Alter von 16 einen geistigen Durchbruch erlebte. So etwas ist relativ selten. Normalerweise vollzieht sich eine geistige oder spirituelle Entwicklung langsam, weil die Begegnung mit dem Geistigen ist ja nicht eine mentale, gedankliche Angelegenheit, mhm. sondern die Begegnung mit einer Macht. Mhm. Also Böhme hatte im Alter von 25 sozusagen machte eine tiefe geistige Erfahrung, die ihn zutiefst beeindruckte und verwirrte. Er hat Jahre gebraucht, um das zu verstehen, was ihm da passiert war. Und dann hat er 1612, also da war er 37, in einem relativ kurzen Zeitraum innerhalb von wenigen Monaten sein Erstlingswerk geschrieben, mit dem schönen Titel Morgenröte im Aufgang. Mhm. Und ein voluminöses Buch. Und dieses Buch sozusagen wurde zum Skandalon, das sein ganzes Leben überschattete.
Mhm. Bevor ich weiterfrage, eine ganz kurze technische Nebenbemerkung. Wir haben einige Kratzgeräusche, die können vom Mikrofon oder vom Kabel zum Mikrofon kommen.
Ja, ich werde versuchen, mich still zu halten. Also ich gehe jetzt in eine meditative Position.
Schön.
Ja, okay.
Jakob Böhme, eine Sache, die meines Erachtens heraussticht, sind zwei Sachen. Das eine ist, Sie haben es ja angesprochen, er ist Handwerker, also er ist Schuhmacher. Das ist schon mal für jemanden, der als Geistesgröße gilt, ja eine erstaunliche Sache.
Vollkommen außergewöhnlicher.
Das zweite ist die Zeit. Wenn wir an Mystiker denken, denken wir bei christlichen Mystikern eigentlich an das Mittelalter, auch das katholische Mittelalter. Wir denken in Indien bis an die Gegenwart Ramana Maharshi. Aber die Zeit, in der Jakob Böhme lebte, Sie sagten 50 Jahre nach Luther seiner Bibelübersetzung, das war ja eigentlich eine Zeit, in der sich auch das Christentum in eine mehr weltliche, diesseitige, rationale Religion entwickelt hat. Das war noch nicht das Beginn des Atheismus, aber durchaus einer theistischen, also einer sehr weltlichen Verständnis von Religion. In diesem Zeitalter, das war ja auch die Geburt der modernen Weltsicht, der auch materialistischen Weltsicht war, hier als Mystiker ein großes Werk zu schaffen, ist doch auch ein eigenartiger Zeitpunkt. Würden Sie sich das nicht auch sagen?
Man muss versuchen, sich klarzumachen, dass gerade die Zeit, in der Böhme lebte und arbeitete, eine in ganz Europa sehr erregte, klimatisch sehr erregte, im geistigen Sinne sehr erregte Epoche war. Mhm. Ich muss sich vorstellen, Giordano Bruno war am Arbeiten. 1600 wurde er auf dem Campo di Fiori in Rom verbrannt. Shakespeare war am Arbeiten. Montaigne war am Arbeiten, Kepler war vorangegangen. Und dann auch die Reformation Luthers war natürlich ein enormer geistiger Schock. Das heißt, Böhme wurde hineingeboren in ein sehr erregtes Klima, was das Verhältnis des Menschen zum Göttlichen irgendwie angeht. Mhm. Und auch die Stadt Görlitz, in der er lebte, Görlitz war eine Durchgangsstadt auf der Via Regia, also zwischen Paris und Moskau, der große Handelsweg. Görlitz war eine Stadt, in der es ein lebhaftes geistiges Treiben und Geschehen gab. Mhm. Zu Böhmes Lebzeiten wurde zum Beispiel die große Paracelsus-Erstausgabe, die dann in Basel erschienen ist, vorbereitet in Görlitz.
Aber wirklich, ja.
Ja, und es gab sozusagen auch eine sehr angeregte Gesprächs- und Diskussionskultur. Böhme war Teil eines Kreises, der sich um den damaligen Oberpfarrer Martin Moller zusammenfand. Und man sprach über die Dinge. Man sprach in fragender, scharfer, angeregter Art und Weise. Also das heißt, das Klima war eigentlich ihm günstig. Anders kann man das gar nicht beschreiben.
Ich würde gern einen Sprung direkt zu Ihrem Film machen. Ihr Film, ich habe das in der Ankündigung auch so geschrieben, ist eigentlich weniger ein Film über Jakob Böhme als ein Film mit Jakob Böhme. Weil Sie die ungewöhnliche Form eines Films gewählt haben, in der eigentlich nur Jakob Böhme in seiner originalen Sprache zur Sprache kommt. Das heißt, wir haben einen Schauspieler, der Jakob Böhme spielt, und einen Sprecher, der Jakob Böhme Texte liest. Und in dieser ungewöhnlichen Verbindung von Wort und Bild öffnet sich ein Universum, das eine eigentümlich einladende Kraft hat. Und eine der ersten Passagen, die Sie hier Jakob Böhme in Ihren Filmen sprechen lassen, und das hat vielleicht ja auch mit der damaligen Zeit der beginnenden Selbstbesinnung nach Renaissance und Aufklärung zu tun, dass Jakob Böhme ja davon spricht, dass er eigentlich nur sein eigenes Buch liest. Und dieses eigene Buch meint er als sein Inneres, und er hat eine sehr eindrückliche Beschreibung, was er in diesem eigenen inneren geistigen Buch liest. Und man hat den Eindruck, dass hier ein Mann, der ja nicht kirchlich akademisch gebildet war, nicht theologisch gebildet war, aus einer inneren Wahrnehmung von einer Welt berichtet, die eben nicht äußerlich irgendwie angelesen war, sondern wirklich aus einer inneren Schau zu kommen scheint. Gleichzeitig ist das jetzt nicht irgendwie ein gechannelter Text von irgendwelchen geistigen Entitäten, sondern hier ist ein reflektierender Mann, der anscheinend nach innen blickt. Und so ist mein Eindruck, in Ihrem Film gesehen haben, einen in diese eigene innere Welt mitnimmt. Und was er hier zeigt, ist eigentlich jetzt nicht die Welt des Jakob Böhme, sondern es ist die Welt aus einer Innenansicht. Würden Sie diese Warnung überhaupt einmal so unterschreiben oder würden Sie dem zustimmen?
Ja, zweifelsohne. Also er sagt zum Beispiel am Anfang des Films, das ist eine der ersten Szenen, da sagt er, der Mensch selber trägt alle Geheimnisse in sich. In anderen Worten, Böhme ist ein Mann, an dem man, ein Mensch, an dem man die Erkenntnistiefe, die mögliche Erkenntnistiefe und Weite des Menschen erkennen kann. Die Böhme-Forschung rätselt seit dem Erscheinen seines Werkes daran rum, wo hat der Mann das alles her? Und er selber gibt die Antwort in seinen Schriften immer wieder, und er versucht da sehr peinlich genau zu sein und keine Zweifel daran zu lassen, dass er sich das alles nicht ausgedacht hat, sondern dass es ihm aus der geistigen Welt vermittelt wurde. Und wie Sie richtig sagen, nicht auf medialem Wege, also in keiner Art und Weise gechannelt, sondern durch Offenbarung. Man kann ruhig dieses Wort Offenbarung benutzen. Und er selber versucht immer wieder klarzustellen, dass das, was er zu Papier bringt, sozusagen nicht etwas von ihm selber Ausgedachtes ist, nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen oder wie auch immer, sondern er hat einen großen Respekt vor dem, was sich ihm da eröffnet hat. Und er beschreibt auch seine Mühen. Das große Glück bei Böhme ist, er war ein sehr starker Sprachgestalter. Das heißt, ein Mann mit einer Fähigkeit, sich auszudrücken. Seine Begriffsfindung, wenn man tiefer eindringt in sein Werk, sind fantastisch und subtil und oft von äußerster Präzision, auch mit neuen Wortschöpfungen und allem Möglichen. Und dieser Tatbestand, also dass da etwas zutage getreten ist durch diesen Mann, was etwas völlig Eigenes und auch kaum Vergleichbares mit anderen Werken ist, hat uns Filmemacher dazu bewogen, die Sprache Jakob Böhmes als den eigentlichen Hauptdarsteller des Films. Mhm. Mhm. Der Schauspieler, der ihn im Film darstellt, ist gar kein Schauspieler. Das ist der Filmemacher Klaus Weingarten. Mhm. Und die Stimme, die sozusagen Böhmes Texte spricht, das ist die Stimme von Max Hopp, der eben Schauspieler und Filmemacher ist. Und die Entscheidung, keinen Film über Böhme zu machen, also man kann sich das sehr gut vorstellen, man macht einen Dokumentarfilm, man dreht in Görlitz, man führt Interviews mit Böhme-Experten, man erfährt etwas über die Zeit und so weiter. Das hat uns bei unseren anfänglichen Überlegungen, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber das hat uns nicht wirklich interessiert, sondern mhm. wir wollten ihn zur Sprache bringen, weil wir alle gemeinsam das Gefühl teilen, es ist jetzt eine Zeit, also unsere moderne Zeit, in der bestimmte Dinge wieder zur Sprache gebracht werden müssen, mhm. auch um Sprache, Begrifflichkeiten, Einblicke und Horizonte wiederzugewinnen. Und da mhm. haben wir ganz und gar darauf vertraut, dass es in der Seele oder in den Seelen des Publikums, des möglichen Publikums, eben Echoräume gibt dafür. Also, dass mhm. da ein Widerhall existiert. Mhm. Also, dass die platonische Amnesis, also sozusagen die Erinnerungsfähigkeit der Seele, etwas Lebendiges ist. Darauf haben wir vertraut. Und wie sich jetzt gezeigt hat, der Film ist übrigens nicht vor einem Jahr entstanden, sondern schon im Jahre 2015. Wir sind seit anderthalb mhm. Jahren Kinos okay. unterwegs. Es gibt tatsächlich ein Publikum dafür. Also, und das ist eine sehr große Freude für uns, weil das war natürlich ein Wagnis. Also bei den, manchmal sind wir bei den Premieren in irgendwelchen Städten auch anwesend, dann machen wir eine kleine Einleitung. Und ich sage manchmal dem Publikum, was sich da versammelt hat, dieser Film ist eine Zumutung. Aber die Zumutung ist dann in Wirklichkeit doch keine. Also wir haben sehr viel positive und warme Resonanz bekommen bisher.
Jetzt muss ich Sie doch bitten, einfach im Sinne unserer Zuhörer zu sagen, was eröffnet hier Markus, was eröffnet hier Jakob Böhme? Was, wo, was spricht er an? Wo, wovon erzählt er, wenn er spricht?
Sein, man kann wirklich sagen, gewaltiges Schriftwerk, das sind 4000 Druckseiten, umfasst, dieses Werk ist bis heute nicht wirklich ausgelotet. Wir haben eine von ihm entwickelte Anthropologie, das heißt sozusagen eine Kenntnis des Menschen. Wir haben eine Kosmologie, wir haben eine Naturphilosophie, die alle in praktisch durch die Art und Weise, wie er das gemacht hat, etwas sehr Einzigartiges haben. Was uns fasziniert hat, sind zum Beispiel besonders seine Aussagen über den Menschen. Mhm. Bei Jakob Böhme erscheint der Mensch als ein kosmisches, geistiges Wesen, also ein Wesen sozusagen, das in einer rein geistigen Dimension existiert und das durch eine kosmische Tragödie in den Zustand geraten ist, sich auf einem Planeten der äußeren Welten, wie er das nennt, in einem Säugetier zu inkarnieren. Das heißt, er spricht etwas an, was in der gesamten deutschen Mystik und nicht nur in der deutschen Mystik eine sehr, sehr große Rolle spielt, nämlich die Doppelnatur des Menschen. Das heißt, unsere eigene Doppelnatur. Wir erleben das ja alle am eigenen Leibe. Wir alle sozusagen sind hier unterwegs, funktionieren sozial, tun unsere Arbeiten und gleichzeitig leben wir in einer inneren Welt, die sich oft sehr, sehr stark auch widersprüchlich unterscheidet von dem, was außen vorgeht. Das heißt, jeder Mensch, jeder denkende und fühlende Mensch erlebt in sich selber sozusagen diese Doppelnatur. Äußerlich gehorcht man den Naturgesetzen, aber wir sind im Gegensatz zu unseren Mitgeschöpfen auf dieser Welt in einer sehr interessanten Art und Weise belastet, könnte man fast sagen. Und zwar mit Fähigkeiten, die ins Gute gehen, also ins Herrliche, wenn man zum Beispiel an die Kunst denkt, der Menschheitsgeschichte, wenn man an die großen Architekturen, die Tempel, die Dome denkt. Gleichzeitig auch in ganz anderer Richtung begabt, wenn man braucht man nur an die Konzentrationslager zu denken oder an die Kernwaffen oder sonst was. Mhm. Und diese Doppelnatur ist für Böhme eines der zentralen Themen. Bei ihm findet man Auskünfte über den Menschen, die uns als wesentlich und wichtig erschienen. Weil wir sind in der Gegenwart in einer großen Krise, die das Menschenbild betrifft. Das heißt unser Selbstverständnis. Mhm. Wer sind wir eigentlich? Wir sind im Moment, haben wir diese totale Diskursdominanz der mathematischen Naturwissenschaften, die also alles, was am Menschen messbar ist und mit wissenschaftlichen Methoden verfolgbar ist, sozusagen verfolgt. Und die Diskursdominanz geht dahin, wir sind evolutionär hochgezüchtete Primaten mit allen Primateneigenschaften. Und dann gibt es in diesem Ganzen von der Naturwissenschaft, von der Biologie, von der Neurologie, von der Gehirnforschung erkannten Zusammenhang einen Faktor X. Und der Faktor X ist das menschliche Selbstbewusstsein. Mhm. Das, was in uns selber ich sagt. Und das ist eine so wichtige und brennende Frage in der Gegenwart. Das heißt, unser Selbstverständnis betreffend, dass wir dachten, Böhme kann in diesem Zusammenhang nur hilfreich sein. Weil man findet außerhalb seines Werkes so weit und tiefgehende Aussagen über den Menschen eigentlich nicht. Also er hat da etwas ganz Großes vorgelegt und dem wollten wir sozusagen Gehör verschaffen.
Wenn ich jetzt beim Stichwort menschliches Selbstbewusstsein einhaken darf, das ist uns ja mehr oder weniger aus eigener Erfahrung bekannt. Jeder von uns kann mit dem Begriff menschliches Selbstbewusstsein einen direkten Zugang in sich selber finden.
So ist es.
Wenn wir aber normalerweise über menschliches Selbstbewusstsein reflektieren, werden wir über soziologische, psychologische, anthropologische Elemente wahrscheinlich anfangen darüber zu sprechen. Jemand wie Jakob Böhme scheint an dieser Sphäre des menschlichen Selbstbewusstseins eigentlich nicht interessiert zu sein. Das, was hier vielleicht am ehesten noch herankommt, um zu verstehen, wovon Jakob Böhme hier spricht, ist, würde ich mal sagen, etwas wie die Psychologie von C.G. Jung, wo C.G. Jung hier von einer Sphäre, C.G. Jung nennt es die Archetypen, spricht, die aus einer Innenwahrnehmung des Menschen wahrnehmbar sind, die eben nicht äußerlich über unsere soziologischen, politischen, sozialen und psychologischen äußeren Verhältnisse bestimmt ist, sondern die aus einer inneren Bestimmtheit dessen, was dieses Bewusstsein ausmacht, sich aus einer ganz anderen stellen. Erstens, würden Sie diese Unterscheidung so sehen?
Ja.
Und zweitens, was ist das, dieser andere Blick, den jemand wie Jakob Böhme hier anscheinend hat, der unserem normalen wissenschaftlichen Blick, und der wissenschaftliche Blick ist ja heutzutage eigentlich gleichbedeutend mit naturwissenschaftlichem Blick, doch stark widerspricht.
Ja, vollkommen richtig. C.G. Jung, ist schön, dass Sie C.G. Jung erwähnen. Bei C.G. Jung zum Beispiel findet man noch das Wort Seele in Bezug auf den Menschen. Mhm. Was ansonsten in der modernen Naturwissenschaft eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Also es wird von Psyche die Rede, von Psyche ist die Rede und von allen möglichen soziologischen und anthropologischen Eigenschaften des Menschen. Aber wir kommen da zu der Innenschau. Das ist sehr schön, dass Sie dieses Wort gewählt haben. Wir haben bei Böhme eine radikale Innenperspektive. C.G. Jung ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Also Böhme hatte offensichtlich Zugang zu einer Sphäre des Menschen, die im Menschen angelegt ist, die aber nur sehr selten zum Ausdruck kommt. Mhm. Und deswegen ist sozusagen unsere Auffassung auch oder unser Entschluss, diesen Film zu machen, wurde irgendwie davon getragen, dass wir sagen, diese Innenperspektive, das Selbstbewusstsein, das selbstreflektive Ich, das ist ein zentrales Thema unserer Epoche, weil es hat sozusagen mit unserem Selbstverständnis enorm viel zu tun. Mhm. Wir sind ja jetzt dabei, durch die digitale Welt quasi objektiviert zu werden. Also das heißt, der Körper und die Psyche des Menschen ist etwas, mit dem man alles Mögliche machen kann. Man kann es auch verbessern. Jetzt haben wir doch gerade diesen Bestseller, der Furore gemacht, Homo Deus, das heißt, der digitale Computermensch tritt auf, ein gottähnliches Wesen. Das sind also die Entwicklungen der Moderne und in gewisser Weise ist unser Film ein Kontrapunkt dagegen, weil er sozusagen eine Art von tiefer Selbstbesinnung auf den Menschen fördern will oder aussprechen will.
Jetzt sagen Sie, das ist das zentrale Thema unserer Epoche. Warum ist das zentrale Thema unserer Epoche und warum denken Sie, hier eine andere Perspektive aufzeigen zu wollen mit diesem Film?
Wir müssen uns ja, glaube ich, immer wieder klar machen, dass wir aus einer kulturhistorischen Epoche kommen, die ganz und gar vom Materialismus beherrscht war. Mhm. Das heißt, im 19. Jahrhundert wird das nach langen, jahrhundertelangen sozusagen Vorbereitungen richtig virulent. Und die Frage zum Beispiel, wenn man heute die Frage stellt, wie stellen wir uns unsere Verbindung zum Göttlichen überhaupt vor, da macht man schon eine gewisse Grenzüberschreitung, weil das Göttliche spielt zunächst im gegenwärtigen Diskurs überhaupt keine Rolle. Aber uns war das sozusagen wichtig. Uns war wichtig, sozusagen einen Menschen zur Sprache zu bringen, der alles das anspricht und ausspricht, was offenbar im Menschen angelegt ist. Mhm. Wir wissen ja auch zum Beispiel, wir haben seit den frühen 70er Jahren ein sehr, sehr interessantes Gebiet, aus dem die ganze Bewusstseinsforschung auch sehr viel profitiert, nämlich die medizinische Technologie hat es möglich gemacht, dass sogenannte Nahtoderfahrungen zur Sprache kommen. Also das heißt, Menschen, die klinisch tot sind, dann reanimiert werden, mithilfe medizinischer Technologie, berichten von Erfahrungen, die sie gemacht haben, während ihr Körper nach naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten tot war. Mhm. Und für uns sozusagen ist das auch deswegen so wichtig, weil wenn wir anfangen, uns selbst zu begreifen als geistige, spirituelle Wesen, mhm. die einer anderen Dimension zugehören, dann ist natürlich auch sofort die Frage auf dem Tisch, wie sehen denn unsere Verbindungen zur geistigen oder zur spirituellen Welt mhm. in Wirklichkeit aus? Mhm. Wie sind wir da eingebunden? Wenn ich das metaphorisch sozusagen in andere Worte fassen kann, wenn man diese Fragen ernsthaft stellt in Bezug auf den inneren Menschen, wie er in der deutschen Mystik heißt, dann öffnen sich in gewisser Weise die Himmel. Mhm. Also es öffnen sich Wege in eine Welt, von der wir heutigen wenig wissen. Wir wissen eigentlich nur durch Überlieferungen davon. Es gibt bestimmt eine ganze Reihe von Menschen, die auf diesem Gebiet sehr intensive Erfahrungen machen. Die meisten von denen halten sich zurück und schweigen in einer Epoche wie dieser. Aber für uns ist das ein Kardinalpunkt. Wenn sich unser Selbstverständnis ändert, wenn wir begreifen sozusagen, dass unsere innere Welt, wie Jakob Böhme sagt, der Mensch ist inwendig unendlich. Und er sagt auch, der Mensch ist ein ewiges Wesen. Und das Interessante ist doch, wenn man als Subjekt sich mal selber befragt, sozusagen in Bezug auf die eigene Biografie, die Jahrzehnte oder die Jahre, die irgendwie vergangen sind, es gibt eine sehr, sehr interessante permanente Anwesenheit, die quasi Ewigkeitscharakter hat. Und das ist die Instanz, die in uns selber Ich sagt. Die Zeiten gehen und kommen, die Räume gehen und kommen, die Begegnungen, die Arbeiten, alles mögliche. Und etwas ist immer anwesend. Das ist das, was zum Beispiel in der hinduistischen Philosophie der Zeuge genannt wird. Es gibt eine Instanz im menschlichen Bewusstsein, die immer anwesend ist. Und da gibt es eine direkte Verbindung zu Böhme, weil das ist es, wovon er spricht, wenn er sagt, dass ich.
Jetzt würde ich da gern sehr langsam gehen. Bitte. Wenn Sie von der geistigen Welt sprechen und von diesen ewigen Dimensionen, wird das sehr schnell, ich sag's mal so salopp, unter Hokuspokus-Verdacht gestellt.
Ja, natürlich.
Was Sie hier beschreiben und auch was in Ihrem Film in den Worten von Jakob Böhme zur Sprache kommt, ist aber, wenn man genau zuhört, so würde ich das zumindest meinen, ja, eigentlich ein bestimmter anderer Blick auf Erfahrungen, die uns allen zugänglich sind. Also in dem Sinn absolut Hokuspokus frei.
Richtig.
Und was mir so spannend erscheint und letztendlich, ich sage es mal ganz hochgestochen, eben auch erkenntnistheoretisch spannend erscheint, ist, dass er diese Erfahrungswelt als solche ernst nimmt und nicht eine Bezugsbewegung macht, die wir üblicherweise zu diesen inneren Welten machen, nämlich dass wir sie aus einer bestimmten Sichtweise verobjektivieren und in ein objektiviertes Verständnis, wo wir uns als Mensch, als rationales Tier im Evolutionskontext verstehen, das eine Soziologie, eine Psychologie hat, ja, also sozusagen eine Rückwendung, eine Innenerfahrung mit einer Außenwahrnehmung zu kombinieren und eigentlich diese Innenerfahrung nochmal nicht für sich alleine stehen zu lassen. Die Bewegung, die Jakob Böhme in diesen Texten, denen ich gefolgt bin in diesem Film, man muss auch wirklich sagen, der Film ist, man könnte ihn einen Hörfilm nennen, weil das eigentlich, die eigentliche Wahrnehmung ist eine Hörwahrnehmung von Jakob Böhme und das, was er sagt, verstärkt und kommentiert und beleuchtet durch die szenische Inszenierung, die sie da setzen. Aber im Zentrum ist es eine Hörerfahrung einer inneren Welt, die eins zu eins, nämlich im Originaltext Jakob Böhme, sich uns erschließt, ja, wo jemand diese Innenschau, um nochmal auf dieses Wort zu kommen, als solche ernst nimmt, ohne sie in ein übliches Rationalisierungsverständnis mal einzubetten, sondern einfach hört, schaut und das auch noch niederschreibt, was er hier sieht. Da prallen ja Weltbilder aneinander, weil diese Form des wirklich auch radikalen Innenschauens und nicht übersetzen sie in ein verobjektiviertes Selbstverständnis, ist uns ja schon so fremd, dass es uns fast unzugänglich ist, diese Bewegungen uns selber zu machen.
Richtig. Wir haben halt das Gefühl gehabt, dass es uns so unzugänglich dann doch wieder nicht ist, weil jeder von uns, mehr oder minder bewusst, macht die Erfahrung der doppelten Natur. Das heißt, einer inneren Welt, die offenbar ganz andere Horizonte zur Verfügung stellt, als die reale, sogenannte reale irdisch-planetare Welt. Und wenn man dem irgendwie weiter nachgeht, im Zusammenhang mit Jakob Böhme, die Darstellung des Menschen, das ist ja in gewisser Weise nicht neu. Ich habe letzte Woche auf einer Teepackung irgendeiner Ayurveda-Firma den Satz gefunden, das war außen aufgedruckt, der Mensch ist sozusagen kein materielles Wesen, das spirituelle Erfahrungen macht, sondern ein spirituelles Wesen, das materielle Erfahrungen macht. Ich musste richtig lachen und mich freuen, weil ich dachte, ach guck an, so weit sind wir jetzt schon. Das heißt, das Thema, was zum Beispiel bei Meister Eckhart, bei Johannes Tauler, bei sehr, sehr vielen großen Geistern ein Hauptthema war, nämlich der äußere Mensch und der innere Mensch, es wird langsam wieder ein Thema. Auch ganz sicher, wenn man den gründlichen, langsamen Forschungsbewegungen der Naturwissenschaft vertraut. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es kann sich um Jahrzehnte, Jahrhunderte oder vielleicht sogar noch länger handeln, bis auch die Naturwissenschaft an einen Punkt kommt, wo die Innenschau, das heißt das Subjekt, was alles erlebt, alles, was wir erleben, ist subjektiv und das Subjekt Gegenstand der Untersuchungen wird. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ich sehe da nicht einen Konflikt sozusagen zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und der Innenschau, der metaphysischen Innenschau, der meditativen Innenschau, sondern ich sehe ein langsam aufeinander zuwachsen. Und ich verspreche mir eigentlich sehr viel davon, muss ich sagen.
Vorerst erleben wir natürlich auch einen Konflikt. Vielleicht ist er ein vorläufiger Konflikt, aber er scheint sehr, sehr manifest und sehr fundamental zu sein.
Und ja, das liegt vor allem auch an dem doch relativ triumphalen Gestus der Naturwissenschaft. Also es hat ja Anfang des Jahrtausends eine Manifestschrift gegeben von Seiten der Hirnforscher, die sagte, naja, das Menschenbild wird eine grundstürzende Veränderung erleben, weil es ist alles Materie und das Ich existiert in Wirklichkeit gar nicht. Neulich las ich in irgendeinem Feuilleton den Satz, das Ich ist ein Fake. Das ist natürlich alles sehr kriegerisch, aber das hat zu tun mit den Triumphen, die die Naturwissenschaft im Moment feiert. Die Triumphe beziehen sich ja nicht nur auf sozusagen den Blick auf den Menschen, sondern die Triumphe sind ja vor allem auch technischer Natur. Die Drohnen funktionieren halt. Die Computer funktionieren halt. Das sind ja alles handfeste Beweise sozusagen, dass die Forschungsmethoden etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Aber der innere Mensch, das Selbstbewusstsein, das Selbstempfinden, die Seele des Menschen, das heißt auch dieses innere, lebendige, widersprüchliche Chaos, was ja jeder findet, das muss unseres Erachtens wieder ein Thema werden. Und man hat uns mal bei einer Diskussion gefragt, was ist denn Ihre Zielgruppe? Man muss ja in der modernen Welt immer eine Zielgruppe haben, wenn man irgendwas veröffentlicht oder produziert. Dann haben wir ein bisschen nachgedacht, um nicht vorschnell zu antworten und kamen dann sehr schnell auf die Antwort oder dann doch relativ schnell. Unsere Zielgruppe ist eigentlich jeder einzelne Mensch, der seelisch auf der Suche ist. Weil bei Jakob Böhme findet sich großer Reichtum. Es finden sich viele, viele Aussagen, mit denen auch der moderne Mensch sich in Verbindung setzen kann. Also das sozusagen hat uns den Mut gegeben, auch diese doch recht unkonventionelle Herangehensweise zu machen. Wir haben ja praktisch das machtvolle Medium Film benutzt, um einen Wahrnehmungsraum zu schaffen, in dem der tatsächliche und eigentliche Hauptdarsteller die Sprache ist. Weil wir sind der Überzeugung, dass der Sprache in unserer Zeit, obwohl das sozusagen wir in einer Sintflut von Bildern und Zeichen leben, dass der Sprache eine enorme Bedeutung zukommt für die Entwicklung unseres Bewusstseins.
Ich würde gern zurückkommen nochmal auf einen Begriff, den Sie mehrmals eingebracht haben und der ja auch bei Jakob Böhme eine zentrale Rolle spielt, die Doppelnatur des Menschen.
Richtig.
Diese Doppelnatur des Menschen ist jetzt mal keine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie vielleicht sagen können, was meint er damit? Und warum denken Sie, dass das für uns gerade heute relevant ist? Und ist das überhaupt eine tragfeste These?
Wissen Sie, wir sind ja, also ich muss vielleicht sagen, ich bin ja kein Geisteswissenschaftler und kein Naturwissenschaftler, sondern ich bin Künstler, der sozusagen ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen, ich habe schon vor Jahrzehnten angefangen, mich mit dem Thema Bewusstsein, Bewusstseinsentwicklung und so weiter zu beschäftigen. Also es ist alles sehr subjektiv. Ich stelle da keine Thesen auf in diesem Sinne. Aber Böhme spricht und gibt Auskunft über den geistigen Menschen und über das Verhältnis des geistigen Menschen zum Göttlichen. Es gibt bei ihm den schönen Satz, denn der Mensch ist das größeste Geheimnis, das Gott geschaffen hat. Und wir kennen ja aus der Überlieferung, aus der biblischen Überlieferung, aus den Büchern Mose zum Beispiel, diese doch heute geradezu skandalös anmutende Behauptung, der Mensch sei das Ebenbild Gottes. Wenn man das jetzt auf uns überträgt, so wie wir hier physisch auf diesem Planeten erscheinen, dann treibt das einem die Stirnfalten in die Höhe, nach dem Motto, bitte wie, was, so sieht das Ebenbild Gottes aus. Wenn man gründlich nachdenkt und gründlich forscht und sich die Texte genau anguckt, merkt man, nein, mit dem Ebenbild Gottes ist gemeint der innere Mensch. Das heißt, unser Selbstempfinden, unser Ich. Und das ist in der heutigen Diskussion, es gibt ja keinen öffentlichen großen Diskurs. Es gibt so wunderbare und mutige Leute wie Sie und die Menschen, mit denen Sie in Verbindung sind, die sich auf diesem Gebiet sozusagen versuchen zu artikulieren, die neue Öffnungen schaffen. Aber der Einzelne ist ja mit seinen wesentlichen Fragen irgendwie allein. Und deswegen haben wir sozusagen Böhme ausgewählt, um ihn sozusagen ins Feld zu führen, auch als Bestärkung dieser ganzen Überlegungen und Fragen, die damit verbunden sind. Die Polarität des inneren und äußeren Menschen ist ein tiefes, permanentes Thema der gesamten deutschen Mystik. Und damit ist auch eine Weltsicht verbunden, die in unseren Zeiten, in der modernen Welt, inmitten der ökologischen Krise und all dieser Zerstörungswut, mit der der heutige Mensch auf die Welt sozusagen losgeht, für uns von enormer Bedeutung. Weil bei Böhme findet man sozusagen Aussagen, die sagen, diese Erde und die Himmel und alles, was über den Himmeln ist und die ganze Natur und alles, was in der Natur ist und über Natur, all dieses ist der Leib Gottes. Das heißt, wir finden da eine übrigens relativ spezifisch deutsche Art der Weltbetrachtung, die das Göttliche in dieser Welt anwesend sieht. Und zwar die Natur als Gleichnis sozusagen der Strukturen und Wirkungsweisen göttlicher Kräfte. Und das klingt natürlich jetzt, wenn ich so etwas sage, also im Jahre 2017 relativ verwegen. Aber das sind keine Thesen, sondern das sind die Überzeugungen, die uns zu dieser Arbeit befähigt haben, die uns den Mut gegeben haben, sozusagen das zu machen.
Aber wie kommen Sie zu dieser Aussage? Oder was meinen Sie mit dieser Aussage, dass das sagen alles Ausdruck und Spiegel des Göttlichen ist? Ich habe, um Sie jetzt nicht direkt zu zitieren, aber das war ungefähr Ihre Aussage. Wie kommen Sie zu dieser Aussage? Was bedeutet das eigentlich, wenn man das jetzt in einem modernen, sogenannten aufgeklärten Weltbild sich anhört, klingt das inspirierend, kann man auch betroffen machen. Aber was heißt das? Das ist Ausdruck des Göttlichen. Ist es nicht einfach eine schöne Metapher für eine letztendlich ästhetische Erfahrung, die man mit so theologischen Begriffen dann überhöht und vertieft, die aber letztendlich nichts anderes ist als eben genau das, eine ästhetische Erfahrung, wo ich in den Wald gehe und die Schönheit dessen als göttlich bezeichne?
Ich verstehe Ihre Frage. Ich muss jetzt mal sozusagen einen Sprung machen, also einen gedanklichen, relativ geraden Sprung. Herr Steininger, es ist doch so, unsere Wirklichkeit, die Wirklichkeit, die wir erleben und alles, was damit verbunden ist, ist doch eigentlich ein von Menschenseite überhaupt noch in keiner Art und Weise beantwortetes Geheimnis. Sie kennen die Grundfrage der Metaphysik. Wieso gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Und in den Folgeerscheinungen von Jakob Böhme, die deutsche Romantik, die Frühromantik zum Beispiel, da finden Sie bei Novalis Aussagen wie, romantisieren heißt die Welt wieder in den Geheimniszustand erheben. Wenn man nur unseren eigenen physischen Körper betrachtet, Was für ein Wunderwerk. Was für ein Wunderwerk, was wir für selbstverständlich nehmen, was aber in keiner Art und Weise selbstverständlich ist. Mhm. Und bei Jakob Böhme sozusagen spielt die Wahrnehmung dieses Geheimnisses, die Empfindung des geheimnisvollen Zustandes, in dem wir uns befinden, eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, dass eigentlich jeder denkende und fühlende Mensch immer wieder Augenblicke hat, wo ihm das, was er selber ist und was ihn auch umgibt, in keiner Art und Weise selbstverständlich vorkommt, mhm. sondern wo man irgendwie plötzlich mit einer Frage in der Gegend steht, auf die es zunächst keine Antwort gibt. Wie ist dieses ganze Wunder, dieser belebte, von, also dieser von Schöpfung quirlende, überquellende Planet, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Was ist das für ein Universum mit Billionen von Galaxien und so weiter und so fort? Und dieses einfache kindliche Staunen, ich glaube, das ist ein Element, was in unserer Gegenwart immer wieder einkehrt. Und zwar überall. Es gibt keinen öffentlichen Diskurs darüber. Aber es ist eine Erfahrung von die Menschen machen. Und ja, bitte.
Jetzt haben Sie zwei Ausdrücke verwendet, die ich hier gern, auf die ich mich gerne hier nochmal beziehen möchte. Sie sprachen von der Empfindung des geheimnisvollen Zustandes. Mhm. Und Sie sprachen auch von diesem kindlichen Staunen.
Ja.
Beides sind Empfindungen, Zustände, die wir, wenn wir langsam genug sind, und wenn wir genügend bei uns selber sind, so würde ich mal behaupten, alle ausnahmslos wahrnehmen können.
Richtig.
Die aber in der Regel als solches nicht stehen bleiben dürfen. Was ich in diesem Blick von Jakob Böhme so mehr als spannend, radikal wichtig und revolutionär empfinde,
ja,
ist, dass er genau das macht. Er bleibt dort stehen und geht tiefer, ohne das sozusagen zu einer sekundären Erfahrung zu machen oder eine sekundäre Weltwahrnehmung, in die wir so eingeübt sind, einfach draufzulegen, sondern einfach das, was eigentlich primär da ist, dieses Erfahren des Staunens, das uns eigentlich sehr genuin ist, nicht auf die Seite zu drücken, sondern dem nachzugehen. Das ist eine Bewegung, die sehr in Frage stellend sein kann. Also einem selber in seiner Selbstvergewisserung sehr in Frage stellen kann. Es ist auch eine Bewegung, die unserem kulturellen Selbstverständnis eine große Fragestellung entgegenbringt. All das sind Verunsicherungsmomente, die in sich schon Erklärungen sein können, warum das auch kein beliebter Weg ist, dorthin zu gehen, weil hier einfach viele Unsicherheiten aufbrechen. Aber, und so höre ich auch Sie, in diesem Staunen, in diesem Empfinden des Geheimnisvollen ist eigentlich etwas, was uns ganz intim, radikal zugänglich ist, und dass, wenn wir es auf die Seite stellen, uns eigentlich von uns selber wegführt.
Vollkommen einverstanden.
Was ich an jemanden wie Jakob Böhme einfach so auch radikal spannend finde, ist, er macht das jetzt sozusagen auch nicht in ein metaphysisches Konzept eingebunden, sondern er macht das mit seinen ganz normalen menschlichen Beschränkungen. Er ist jetzt auch sozusagen kein Übermensch in dem Sinn, dass er nicht so seine eigenen subjektiven Blickwinkel drauf findet und seine eigene Sprache und seine eigene historische Koloriertheit in all dem, was er macht. Aber er als, ich würde sagen, Freigeist,
ja,
blickt in dieses und weicht diesen Blick nicht aus und findet hier etwas, dass unser Menschsein wahrscheinlich eine bedeutendere Dimension gibt als die meisten Anthropologien für sich geben können, weil sie wirklich an den existenziellen Fragen nicht vorbeigeht. Und das vielleicht auch das, was Sie das Geistige nennen oder was man auch heute mehr mit Spiritualität oder mit Bewusstsein ansprechen würde, was aber im Prinzip die gleichen Räume anspricht,
ja,
überhaupt einmal bestehen lässt, ohne es in herkömmliche Denkformen und unseren herkömmlichen Materialismus sofort zu integrieren. Einfach diese Offenheit für dieses Innern und das noch dazu von einem Freigeist, der jetzt nicht aus einer Kirchendogmatik heraus hier diese Schau hält, sondern wirklich dem frei nachgeht, das ist ja was insofern auch höchst Inspirierendes, weil es eben nicht dogmatisch begrenzt ist, sondern in dem Sinn sehr modern. Ein Mensch, der blickt.
Ja, das empfinden wir eben auch so. Ich muss jetzt vielleicht mal, um noch sozusagen etwas Farbe in das Ganze zu bringen, mal eine Anekdote aus Böhmes Biografie erzählen. Mhm. Es gab zu Böhmes Lebzeiten einen in ganz Europa reisenden Arzt, der an verschiedenen Fürstenhöfen tätig war. Und dieser Mann war ein Gottsucher, das heißt ein spirituell Suchender. Und der hatte eine Liste formuliert, also eine Sache niedergeschrieben. Und zwar hatte er 40 Fragen von der Seele formuliert. Was ist die Seele des Menschen? Wie wird die Seele des Menschen erschaffen? 40 Fragen. Und er reiste damit durch Europa von Geistesgröße zu Geistesgröße und legte den betreffenden Herren, das waren fast durchgehend Herren, diese Fragen vor, diese 40 Fragen. Mhm. Die lasen sich diese Fragen durch und sagten, das täte Ihnen furchtbar leid, da müssen Sie passen, das ginge zu weit. Diese Antworten können Sie nicht geben, also das ist irgendwie unmöglich. Dann hörte dieser Mann, Balthasar Walter mit Namen, von dem Görlitzer Visionär Böhme. Fuhr nach Görlitz, das war nach der Veröffentlichung, also das heißt nach der Niederschrift des ersten großen Buches von Böhme, der Morgenröte im Aufgang, und legte Böhme diese 40 Fragen vor. Böhme las sich die Fragen durch und sagte, ja, das könne er wohl beantworten. Und dann machte er das auf 200 Druckseiten. Jede einzelne Frage in extenso und schrieb dazu ein Vorwort. Und in diesem Vorwort sagte er, man möge jetzt bitte mal ganz genau hinschauen, was hier passiert. Ich bin ein einfacher Mann. Ich habe keine Bildung, ich habe kein gar nichts. Und Gott gibt mir die tiefsten Geheimnisse zu wissen. Und das ist ein Zeichen. Gott sucht oft in der Geschichte des Menschen, schreibt Böhme, sich die einfachsten und ungelehrtesten Menschen aus, um den Menschen ein Zeichen zu geben, dass das, was dort ausgesprochen wird, vom Göttlichen kommt. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, die ersten Schüler Jesu, das waren keine Akademiker oder Kleriker, das waren Handwerker, Fischer, die einfachsten Menschen. Und Böhme kommt darauf zu sprechen und sagt, seht doch das Wunder, was hier passiert. Mir wird es gegeben zu wissen, wenn die Hand Gottes nicht über mir ist, schreibt er, verstehe ich meine eigenen Texte nicht. Mhm. Das heißt, in Zuständen der Inspiration wird ihm das irgendwie alles zugänglich. Und das finde ich eine sehr wichtige, schöne Anekdote, um auch Böhme besser zu verstehen. Und er hat sich unendliche Mühe gegeben, um immer wieder deutlich zu machen, dass er sich das nicht ausgedacht hat, was er dort schreibt, sondern dass es ihm offenbart worden ist. Es gibt einen schönen Satz, der taucht auch im Film auf, der sagt, nicht ich, der ich bin, weiß es, sondern Gott weiß es in mir. Und das in einer aufgeklärten Gesellschaft, in einer Epoche wie der unseren, sozusagen, wo wir alle ausgehen können von einem prinzipiellen Atheismus, das zur Sprache zu bringen, das erschien uns Filmemachern wichtig. Mhm.
Jetzt kann man natürlich, ich sage das wieder so salopp, bald mal sagen, dass einem etwas geoffenbart wurde. Und es gibt auch genügend Menschen mit genügenden, ich sag mal, unterschiedlichen Offenbarungen. Und nicht alle sind so berauschend, würde ich mal sagen. Und nicht alle sind jetzt unbedingt so beeindruckend, auch wenn sie aus irgendeiner Inspiration und Tiefe kommen mögen. Jetzt für Jakob Böhme, eines, was für ihn spricht, ich sage mal so, ist, dass Geistesgrößen, wie Sie haben es ja genannt, Hegel, wie Schelling, aber auch Novalis, hier...
Nehmen Sie Ernst Bloch, der sagte, so etwas war seit Heraklit nicht mehr gehört.
Ja, wusste ich gar nicht, dass Ernst Bloch da auch noch dazu zu zählen ist. Also das spricht ja mal dafür, dass Menschen, die offensichtlich auch in unserem kulturellen Kontext gesehen nicht die dümmsten sind, hier etwas wahrnehmen. Das ist ja mal zumindest eine Möglichkeit, hier das ernst zu nehmen oder mal genauer hinzusehen. Vielleicht ist der Mann ja doch nicht ein Phantast. Vielleicht hat der ja wirklich hier etwas zu sagen. Warum aus Ihrer Sicht ist Jakob Böhme hier so bedeutend? Was macht ihn so bedeutend? Und was würden Sie sagen, ist das, was wir an Jakob Böhme heute brauchen?
Der Film ist ja Also vor 2 Jahren sozusagen gab es die Uraufführung. Der Film ist ja im letzten Jahr, im letzten Herbst veröffentlicht worden, in einer sehr schönen Edition, in der Filmedition Surkamp. Und es gibt da ein Booklet, in dem eine ganze Reihe von Essays zu finden sind. Einer von diesen Essays stammt von dem großen Theologen und Religionsforscher Ernst Benz und ist überschrieben mit der Prophet Jakob Böhme. Ich habe manchmal bei öffentlichen Gesprächen es gewagt zu sagen, wenn wir Juden wären, das heißt sozusagen ein Volk oder eine Kultur, die ihre eigene geistige Tradition aufmerksamst bewahrt, dann würden wir wissen, dass Jakob Böhme einer unserer Propheten ist. Also so hoch möchte ich sozusagen das Ganze ansetzen. Und mir und uns, sozusagen meinen 3 Mitstreitern, ist vollkommen bewusst, dass das durchaus etwas Provokatives hat in der modernen, am beginnenden 3. Jahrtausend in der modernen aufgeklärten Welt so etwas zu sagen. Aber das ist das, was wir empfunden haben und was wir empfinden. Zum Beispiel während der ganzen Arbeit, die sich über 5 Jahre erstreckte an diesem Film. Wir haben das ja aus eigenen Mitteln gemacht. Wir haben 2 Förderanträge gestellt, aber Böhme gilt als entlegenes Thema nach dem Motto, wer soll sich das denn angucken? Also haben wir selber die Initiative ergriffen, haben mit unseren privaten Geldern den ganzen Film gemacht. Und wir waren überzeugt davon, dass es Menschen gibt, jetzt in der Gegenwart, die mit dem, was Böhme zur Sprache bringt, etwas anfangen können. Es ist im Grunde ja auch ein Hinweis, den wir geben. Ein Hinweis sozusagen auf die Erkenntnisweite, die Erkenntnishöhe und Tiefe des Menschen. Böhme war das außerordentlich wichtig, die Erkenntnisfreiheit des Menschen. Er sagte, wir kommen vom Göttlichen und das Göttliche hat uns die Macht gegeben. Wie heißt es bei Paulus so schön? Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Das sind Worte, die heute noch vielleicht in kirchlichen Kreisen manchmal irgendwie wahrgenommen werden, aber dem modernen Menschen sind diese Worte fremd. Wir finden das wichtig. Die Größe des Menschen, die im besten, positivsten Menschen, die tiefsten Sinne, Größe des Menschen ist etwas, was wir wiedergewinnen müssen. Jeder Mensch trägt etwas unendlich Kostbares in sich, was alles überragt sozusagen, was ihn an gesellschaftlichen und sonstigen Verhältnissen umgibt. Das Bewusstsein davon ist im Laufe unserer Kulturgeschichte fast vollkommen verschwunden, aber es soll wieder erwachen. Also das ist das Schönste, was uns passieren kann, wenn man ihm gegenüber nicht irgendwie einen anderen hochgezüchteten Primaten erblickt, sondern in dem Gegenüber eben auch einen Geheimnisträger. Und das sind wir im tiefsten Sinne alle.
Jetzt, ich habe in unserem kurzen Vorgespräch ja gesagt, dass ich Ihren Film eigentlich auch als Initiationsfilm erlebt habe. Und was ich damit meine ist, dass im Sehen dieses Films und im Hören von Jakob Böhme einen mitnimmt. Ja. Und das Erstaunliche ist, dass er einen jetzt nicht mitnimmt im Sinne eines rationalen Folgens, sondern wenn man ihm zuhört, eröffnet er Welten, die einem zugänglich erscheinen. Das heißt, es hat so etwas wie jemand, der mit Sprache hier einen gewissen Wegweiser gibt, aber eigentlich sind es Erfahrungsfelden, wenn man ihm hier zuhört, das ist nicht Jakob Böhme, oder zumindest nicht nur Jakob Böhme. Man meint, und das ist natürlich auch dem Film als solches in seiner Setzung zu verdanken, hier mitgehen zu können und durchaus mehr in einer intuitiven als in einer rationalen Weise zu verstehen, was dieser Mann hier anspricht. Man kann natürlich hier auch alle Bedenken vortragen von Suggestion und wie auch immer man es meint, aber wenn man das einmal auch so stehen lässt und sagt, vielleicht ist es ja auch nicht Suggestion, vielleicht ist er mehr dran, ist das ja interessant, dass jemand, der doch ein paar Jahrhunderte schon nicht mehr unter uns ist, hier anscheinend die geistige Kraft hat, eine Sichtweise auf Natur, auf die großen existenziellen Fragen, auch die Frage von Gut und Böse, die in ihren Textauswahl von Jakob Böhme hier prominent zur Sprache kommt, aber auch in dem Erfahren und Ernstnehmen des Ursprungs als des einen. Er spricht ja nicht von Gott, er spricht vom Göttlichen, dass jemand hier einen in diese Wahrnehmung mitnehmen kann. Natürlich kann man immer auch sagen, es ist Suggestion, aber eine andere Variante zu sagen ist, dass seine Innenwelt die er hier beschreibt, eher nicht so anders ist als die Innenwelt, als unsere aller Innenwelt, dass wir hier eigentlich eine gemeinsame Dimension betreten und wir deswegen folgen können. Wenn das stimmt, ist er ja doch ein Toröffner zu einer Weltwahrnehmung, die erstens dem üblichen materialistischen Blick sehr entgegensteht und zweitens eben genau dadurch uns mächtig zu denken gibt, wenn das, was er hier anspricht, wahr und bedeutsam ist, dann hat es für unsere gesamte gesellschaftliche Tätigkeit, also für die Art und Weise, wie wir miteinander auf diesem Planeten sind, ja doch mächtige Konsequenzen.
Ich finde das sehr schön, wie Sie das formulieren, Herr Steininger. Ich finde das sehr schön. Ich möchte jetzt etwas zitieren. Ich habe hier einen Zettel neben mir liegen, und zwar ist das eine Äußerung von Hermann Hesse über die Schwierigkeit, Jakob Böhme zu lesen. Mhm. Also Zitat. Jakob Böhme ist nicht nur schwer zu lesen, so wie etwa Kant in vielen Kapiteln schwer zu lesen ist. Er ist überhaupt nicht zu lesen, wenn die Einstellung fehlt. Am schwersten kommt der gebildete Vielleser in ihn hinein. Seine Lektüre erfordert, könnte man sagen, gerade dieselben Vorbedingungen wie das mystische Erleben selber. Sie fordert ein vorübergehendes Leerwerden, eine völlig freie Aufmerksamkeit und Seelenstille. Mhm. In den Stunden, wo diese uns fehlt, spricht Böhme nicht zu uns, ist er uns tot und öde. Denn der Neugierde und dem bloßen intellektuellen Spieltrieb gibt er nichts. Aber in Stunden, wo wir reif für ihn sind, sehen wir in seinem mystischen Abbild der Welt die Sterne kreisen und ordnen uns in seinen Kosmos lebendig mit ein. Zitat Ende. Das ist eine wunderbare Äußerung, die uns bei der Arbeit an dem Film auch sehr wichtig war. Wir haben im Grunde versucht, mit dem Film einen Wahrnehmungsraum zu schaffen, der still und offen genug ist, sozusagen, um zu verstehen, was dieser große Mann uns sagen will.
Jetzt sind wir schon fast am Ende der Zeit. Ich möchte aber doch noch dieses eine Thema oder diesen einen Fragenkomplex mit aufgreifen, ja? weil er spannend ist. Wie ist denn die Resonanz auf ein solches Projekt? Jetzt sagen Sie, Sie sind schon 2 Jahre damit unterwegs, dass wieder nicht nur irgendwie nur auf heftige Umarmung stoßen. Wie reagiert das Publikum auf Ihre Präsentation von Jakob Böhme?
Herr Steininger, das ist eigentlich eine märchenhafte Geschichte. Man kann das gar nicht anders sagen. Das fing schon an mit der Uraufführung in Görlitz. Wir haben in dem größten Görlitzer Theater, im Gerhard-Hauptmann-Theater, die Welturaufführung gemacht. Das Theater war voll und gut besucht und die Menschen waren angerührt und begeistert. Dann haben wir ein Vierteljahr später angefangen mit den Kinovorstellungen. Wir haben bereits jetzt über 70 Kinovorstellungen ohne Verleih. Wir machen alles praktisch selber. Dann ist diese wunderbare Edition bei Surkamp erschienen von dem Film, wo der Verlag uns die Möglichkeit gegeben hat, den Filmtext zu inkorporieren. Und kontradiktive, also das heißt widersprüchliche, aggressive Reaktionen haben wir eigentlich im Wesentlichen überhaupt nicht erfahren, sondern Zuspruch, Dankbarkeit, Staunen, Begeisterung. Es ist wirklich märchenhaft, was da passiert. Und das sozusagen, das ist noch unterwegs. Also wir ziehen weiter von Stadt zu Stadt irgendwie in die Kinos. Es ist von dieser Erstauflage der DVD bei Surkamp schon die 2. Auflage erschienen. Das ist alles sehr wundersam und sehr märchenhaft. Und wir sind einfach sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. Weil wir sind ein großes Risiko eingegangen. Wir haben uns am Anfang gesagt, wenn es uns überhaupt gelingt, einen Film über den großen Mann zu machen, und wenn wir damit auch nur einen Menschen erreichen, ist das schon ganz wunderbar. Aber es tritt etwas ein, was uns selber staunen lässt. Und das bewahrheitet auch das, was Sie eben gesagt haben. Offenbar ist die moderne Welt sozusagen kein geschlossener Kosmos, sondern ein offener Kosmos, was die einzelnen suchenden Menschen betrifft. Und dass wir in einer Phase intensiver spiritueller Suche sind, das wissen wir ja mittlerweile alle.
Ja, ich darf auch noch ganz kurz sagen, der Film ist auch online bestellbar. Ich habe hier gerade auch die Seite vom Surkamp Verlag offen, also www.surkamp.de. Dort ist der direkt bestellbar, also unter der Suche Jakob Böhme oder
Morgenröte im Aufgang.
Ja. Morgenröte im Aufgang, Hommage an Jakob Böhme. Man kann den Film online bestellen. Gibt es noch Kinos, in denen man den sehen kann? Weil eines muss ich gestehen, ich habe den auf meinem Computer gesehen. Ich habe den Verdacht, eigentlich ist ein Film, den man im Kino sehen müsste.
Ja, das ist ganz großartig im Kino. Also, weil das sind große Bilder und das sind auch sehr schöne Bilder. Was übrigens auch interessant ist, wir haben zu viert ohne äußere Hilfe das Ganze gemacht. Der Kameramann ist derjenige, der auch die Stimme Jakob Böhmes verkörpert, nämlich Max Hopp. Und es ist wunderbar, den im Kino zu sehen. Wir haben in Berlin, glaube ich, mittlerweile an die 15 Kinovorstellungen gehabt. Jetzt, ich nehme an, dass im Herbst es möglicherweise weitergeht. Wir sind jetzt unterwegs in verschiedenen deutschen Städten. Sehr interessant auch zum Beispiel ist, dass die Rosenkreuzer in Deutschland ganz großes Interesse an dem Film zeigen. Also in vielen Rosenkreuzer, in vielen Rosenkreuzerorten wandert der Film sozusagen durch Deutschland. Und wir haben eine Webseite, also das Nottheater kann man im Netz finden, nottheater.de. Mhm. Da gibt es unter Nachrichten immer alle öffentlichen Aufführungstermine zu sehen.
Herr Steckel, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Und
ich danke Ihnen, Herr Steckel.
Danke auch, dass Sie Jakob Böhme, ich glaube auch hier in diesem Gespräch, uns wirklich nahe bringen konnten. Einen schönen guten Abend.
Vielen, vielen Dank, Herr Steininger. Einen schönen guten Abend Ihnen.